Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, ich möchte uns zum Beginn der Predigt den Predigttext zumuten. Er steht bei Jeremia im 8. Kapitel, die Verse 4 bis 7. Sag ihnen, so spricht der Herr, wenn jemand hingefallen ist, so steht er gleich wieder auf. Und wenn einer vom Weg abgekommen, kehrt er gern wieder heim. Warum verlässt denn dieses Volk immer wieder den richtigen Weg? Warum geht Jerusalem ständig in die Irre? Sie klammern sich an ihre falschen Götter und weigern sich beharrlich, zu mir zu kehren. Ich habe genau zugehört, was sie reden. Die Wahrheit ist es nicht. Keiner bereut seine schlechten Taten und sagt, was habe ich getan? Alle rennen auf ihrem falschen Weg weiter wie Schlachtrosse, die in den Kampf stürmen. Selbst ein Storch weiß, wann er zurückkehren muss. Taube, Schwalbe und Drossel kommen zur rechten Zeit wieder. Nur mein Volk weiß nicht, welche Ordnungen ich ihnen gegeben habe. Was für ein Gott, der so mit seinem Volk redet. Was für ein Prophet, der solche Botschaft zu bringen hat. Was muss ein Volk tun, damit es sich solch eine Mahnpredigt anhören muss? Und liebe Gemeinde, was ist das für eine Kommission, die einen solchen Predigttext für diesen Sonntag auswählt und damit für uns als Gemeinde zumutet? Viele Fragen und nicht auf alle habe ich eine Antwort. Aber ich möchte mit Ihnen einen Weg gehen, den Jeremia bei der Predigtvorbereitung mit mir gegangen ist. Ich habe Ihnen mal eine Bibelcloud mitgebracht. So eine Bibelcloud entsteht, wenn man einen Text in ein Computerprogramm eingibt und bestimmte Filtermechanismen einschaltet. Dieses Programm sortiert zum Beispiel das ganze Jeremia-Buch nach der Häufigkeit der Worte und ordnet sie in einer Wolke, in einer Cloud an. Und dann entsteht so ein Gebilde. So findet man häufig zitierte Worte groß und weniger häufig zitierte Worte klein. Wenn wir die Cloud des Buches Jeremia anschauen, dann finden wir zentrale Inhalte dargestellt. Und ich möchte gerne sagen, das ganze Buch heute mal in den Blick nehmen, bevor wir uns auf den Predigttext konzentrieren. Auch für die, die hinten sitzen, wird es sicher auszumachen sein, dass das Wort Herr ganz auffällig groß ist. Und zwei andere Passagen tauchen auf, nämlich so spricht der Herr und Spruch des Herrn. Das Jeremia-Buch ist voll mit solchen Zitaten. Immer wieder fängt er an, zum Volk zu reden, indem er sagt, so spricht der Herr. Versetzen wir uns mal ein wenig in die Zeit, in der die Worte unseres Predigttextes zum Volk Israel gesagt wurden. Israel hatte einen Staat gegründet, die Zeit der Sklaverei in Ägypten war vorbei und Israel hatte inzwischen die Gesetze Gottes empfangen und mit dieser Freiheit aus Ägypten und dem Bund mit Gott kamen auch die Gebote. Immer wieder hatte aber das Volk Schwierigkeiten mit diesem Bund und den Geboten. Und so erinnerte Gott immer wieder sein Volk daran, und so erfuhr das Volk im Laufe der Jahre, dass es stark von der Vergebung Gottes abhängt, weil es mit diesen Geboten nicht zurechtkommt. Gott hatte dieses Volk erwählt und er wollte es immer wieder zu sich ziehen, wenn es zu anderen Götzen abdriftete. Sie suchten sich billige Rituale als Ersatz, die einfacher einzuhalten waren als die Gebote Gottes. Und dieses Hin und Her zerriss förmlich das Volk innerlich. Und so berief Gott im Laufe der Geschichte immer wieder Propheten, um das Volk auf den rechten Weg zurückzurufen, wie so eine Stimme im Navi. Manchmal gelang es, manchmal gelang es nicht. Der Prophet ist kein Beruf, sondern das ist eine Berufung. Der Prophet ist auch kein Priester. Denn die Priester am Tempel zum Beispiel, die übergaben ihr Priesteramt immer von einem, vom Vater auf den Sohn und wiederum der auf seinen Sohn. Propheten waren kinderlos und oft ziemlich einsam. Der Prophet wurde direkt von Gott angesprochen, auserwählt und berufen. Und bei Jeremia, da gestaltete sich der Anfang etwas schwierig. Auf die Berufung Gottes antwortet er nämlich: Oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden und ich bin ja noch viel zu jung. Das war dann auch schon so ziemlich das Letzte, was Jeremia der Berufung Gottes entgegenzusetzen hatte. Denn Gott formulierte gerade auf diesen ersten und kräftigen Einwand ein derartig beeindruckendes verbales Kräftigungspaket für Jeremia, dass ihm die Widersprüche ausblieben. Ich lese uns mal ein kleines Stück daraus, dass Sie ein Gespür dafür kriegen. Ich mache dich stark, Jeremia, stark wie eine Festung, wie eine Säule aus Eisen, wie eine Mauer aus Bronzeplatten. Denn du wirst allein gegen das ganze Land stehen, gegen die Könige Judas und die führenden Männer, gegen die Priester und gegen das Volk. Sie alle werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg, denn ich stehe dir bei und beschütze dich. Das verspreche ich dir. Wer kann da noch widerstehen? So zieht Jeremia los und bringt dem Volk Gottes die Botschaft von Umkehr. Und ich sagte Ihnen, dass ich mit Jeremia einen Weg gegangen bin, weil ich dieses ganze Buch einfach mal durchgelesen habe. Und ich muss gestehen, dass die ersten Verse und ersten Kapitel des Jeremia-Buches fast unerträglich sind. Kapitelweise schüttet Jeremia Drohungen, Ermahnungen und Untergangsprophezeiungen über das Volk aus. Es fällt einem echt schwer, weiterzulesen, weil einem schummrig wird. Und das Ganze tut er dann auch noch ohne sichtbaren Erfolg. Wenn Sie vielleicht noch mal einen Blick auf diese Cloud werfen, da kommen dann so Verben wie sollen, hören, sagen, gehen, kommen. Das sind alles diese Worte, die immer wieder aus der Botschaft Gottes an das Volk herausstechen. Aber im Kapitel 6 ruft Jeremia dann zu Gott: Herr, wen soll ich überhaupt noch warnen? Keiner hört mir zu. Sie haben ihre Ohren verschlossen und schlagen meine Worte in den Wind. Was du sagst, finden sie lächerlich. Es ist ihnen ganz und gar zuwider. Atheismus pur, würden wir sagen. Aber im 7. Kapitel sagt Gott dann zu ihm auch noch: Selbst wenn du, Jeremia, ihnen dies alles verkündest, werden sie doch nicht auf dich hören. Dein Rufen wird ohne Antwort bleiben. Ja, kann man da nicht seine prophetische Lust verlieren? Das ist doch eigentlich nicht auszuhalten. Im Kapitel 11 erhält der gute Mann dann auch noch Morddrohungen. Im Kapitel 15 wird er depressiv. Im Kapitel 20 wird er misshandelt und am Ende gefangen genommen. Und jetzt halten Sie sich fest, das Ganze dauert 23 Jahre. Und erst im Kapitel 30, da erfährt man endlich mal was Positives. Aber da ist Jerusalem schon zerstört. Nebukadnezar, der König von Babylon, hatte das Volk besiegt und hat es für 70 Jahre in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Liebe Gemeinde, nach dem Lesen dieser ganzen Kapitel, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Denn der Gedanke, wie kann ein Mensch so lange gegen Mauern in den Köpfen anrennen? Dieser Gedanke wandelte sich in die Erkenntnis, was wir doch für einen geduldigen und liebenden Gott haben. Mit immer neuer Kreativität will er seinem Volk begreiflich machen, dass es auf dem falschen Weg ist. Und mit immer neuer, ja, ich würde sagen, fast bildlicher Veranschaulichung hat er das Volk auf den guten Weg gelockt. Da gebraucht Jeremia zum Beispiel einmal ein Bild von einem vermoderten Gürtel. Den lässt er aber erst wochenlang in einer alten, dunklen Höhle liegen und dann holt er ihn raus und sagt, guckt euch diesen Gürtel an. Er taugt zu nichts mehr, weil er modrig und morsch geworden ist. So ist es mit euch, wenn ihr euch dem Licht Gottes entzieht und in die dunklen Höhlen der falschen Götter verschwindet. Oder er nimmt einen Krug und zerbricht ihn vor dem Volk und sagt, solch ein Krug ist zu nichts mehr zu gebrauchen, genauso wie ein Volk, das sich von Gott abwendet. Stellen Sie das bitte alles immer gleich mal so bildlich vor, wie das wirkt. Oder nicht zuletzt läuft Jeremia mit einem großen hölzernen Joch auf der Schulter durch die Stadt und predigt, dass das Joch Gottes gut und sinnvoll für uns ist. Man muss es nur mit Bewusstsein tragen. Und er sagt sogar, tragt das Joch, das euch Nebukadnezar aufgeladen hat, auch mit Geduld. In diese Situation hinein übrigens kommt ein Spruch, der oft gerne benutzt wird, aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Die kennen das vielleicht, suchet der Stadt Bestes. Das sagt man nicht den etablierten Hallensern, sondern das sagt er dem Volk in Babylon, die dort unter der Herrschaft Nebukadnezars sind. Und es geht nämlich weiter, suchet der Stadt Bestes, in die ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, geht's auch euch wohl. Liebe Gemeinde, all die Bilder und die Predigten erreichen nicht das Herz des Volkes. Und so muss dieses Volk eine leidvolle Zeit in der Gefangenschaft durchleben. Und viele werden in dieser Zeit gefragt haben, wo ist Gott in Babylon? Und viele haben ähnliche Fragen im Laufe der Geschichte immer wieder gestellt. Wo war Gott? Und die Antwort? Er hat sich von der Liebe zu seinem Volk verzehrt. Und er hat gelitten unter seiner Verirrung. Er war mitten unter ihnen und sie haben ihn nicht bemerkt. Und nun lassen Sie uns ruhig nochmal auf diesen Predigttext hören. Sag ihnen, so spricht der Herr, wenn jemand hingefallen ist, steht er gleich wieder auf. Und wenn einer vom Weg abkommt, kehrt er gern wieder um. Warum verlässt dann dieses Volk immer wieder den richtigen Weg? Warum geht Jerusalem ständig in die Irre? Sie klammern sich an ihre falschen Götter und weigern sich beharrlich, zu mir umzukehren. Ich habe genau gehört, wie sie reden. Die Wahrheit ist es nicht. Keiner bereut seine schlechten Taten und sagt, was habe ich getan? Alle rennen auf ihrem falschen Weg weiter wie Schlachtrosse, die in den Kampf stürmen. Selbst ein Storch weiß, wann er zurückkehren muss. Tauben, Schwalben und Drosseln kommen zur rechten Zeit wieder. Nur mein Volk weiß nicht, welche Ordnungen ich ihnen gegeben habe. Jeremia formuliert zwei Anliegen Gottes, die man auch ein Stückchen verallgemeinern könnte. Und es sind zwei Anliegen, die eigentlich bis in die heutige Zeit hinein Gültigkeit haben. Er spricht nämlich zum Ersten über den richtigen Weg und zum Zweiten über die Wahrheit. Und ich glaube, dass diese beiden Fragen die Menschen bis heute bewegen. Es ist über die Jahrhunderte, auch nach Jeremia, Gottes Ringen gewesen, die Menschen an seinen Bund zu erinnern und sie zu sich zu ziehen und ihnen Wegweisung und Orientierung zu geben. Gottes Kreativität hat nicht aufgehört. Und ich glaube, ein Höhepunkt seiner Genialität war Jesus Christus. Denn in Jesus Christus ist sichtbar geworden, was Jeremia noch mit Töpfen und Gürteln und Jochen darstellen musste. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das macht es uns eigentlich leicht, wenn wir nach dem Weg und der Wahrheit suchen. So führt uns dieser Predigttext, der lange vor dem Wirken Jesu aufgeschrieben wurde, doch zu Jesus Christus hin, dem einzigen Weg. Aber es ist trotzdem schwer zu glauben in unserer heutigen Zeit. Wir können diese Schwarz-Weiß-Malerei, dieses Rechts und Links und Oben und Unten nicht so gut ertragen, weil wir in einer Zeit leben, in der die Optionen vielfältig sind. Aber ich sage Ihnen, da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr vom Volk Israel zu Jeremias Zeiten. Sie hatten auch viele Optionen und haben oft die falsche gewählt. Wer immer nur abwägen will, was für ihn das Beste ist, wer immer noch ein Hintertürchen braucht, um doch noch den besseren Schnitt zu machen, der wird in Babylon landen. Und Babylon steht ja in der Bibel für die Sprachverwirrung. Das moderne Babylon ist die Sinnverwirrung. Wer sich ängstet vor Entscheidungen, der wird den Weg nicht finden. Wer nach dem Sinn des Lebens fragt, wird viele Antworten finden, aber Jesus gibt nur eine. Leiden Sie denn auch manchmal unter Menschen, die sich nicht entscheiden können? Ärgern Sie sich manchmal über die Unverbindlichkeit und die Unzuverlässigkeit? Kennen Sie die vielen Schwüre im Internet? Ich liebe dich, ich komme bestimmt vorbei, ich finde deine Party gut, einschließlich Like-Button. Und dann? Nichts. Keiner kommt. Die Verabredung wird nicht eingehalten. Es gab nämlich noch andere Optionen und man weiß ja nicht, was besser ist. Bei Jesus finde ich nur eine Option. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das Bild vom Gericht, was ich vorhin eingeblendet habe, das bei der Lesung des Evangeliums war, malt uns das nochmal vor Augen. Vielleicht stellen wir es uns heute nicht mehr so einfach vor, aber wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann heißt das, wenn du ihm begegnen willst, wenn du ihn suchst, wenn du Halt und Orientierung brauchst, dann folge ihm nach und geh diesen Weg. Du wirst auf diesem Weg Jesus immer begegnen. Du findest ihn bei den Hungrigen, Du findest ihn bei den Durstigen, bei den Entblößten, den Kranken, den Gefangenen, ja sogar bei den Sterbenden. Und Jeremia sagt, auf diesem Weg werden wir hinfallen. Wir werden uns auch mal verlaufen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber wir können gewiss sein, dass Gottes Liebe uns immer wieder nachgeht. Laufen wir ihm nicht davon. Amen.